Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Heute fallen wir uns garantiert nicht ins Wort und heute lassen wir uns mit Sicherheit ausreden, denn alle Emotionen sind ja schon raus.
Hallo, ich grüße euch.
Ist das großartig. Im Quick and Dirty nach dem Spiel gegen Ulm. Das besprechen wir also nicht, sondern wir wollen natürlich vorausblicken auf das Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir müssen darüber sprechen, ob das nicht sogar für den einen oder anderen oder vielleicht sogar für uns alle ein Lieblingsgegner ist. Und wie wir diese Mannschaft so einschätzen, da würde ich gerne Andres Meinung vor allem dann später hören. Aber natürlich wollen wir auch sprechen, und das machen wir dann im zweiten Teil, über das Drumherum, über die wirklich katastrophalen Zustände in unserem Stadion. Das haben wir in Quick and Dirty so ein bisschen angerissen, aber ist dann nicht vertieft. Und dafür haben wir heute Zeit, weil wir eben schon den glorreichen Sieg gegen Ulm besprochen haben. Und das finde ich sehr schön. Und damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, heute Abend mit dabei Dennis, nach langer Zeit, Dennis.
Ja, ein Ho, 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 ihr Weihnachtswichtel. Ich freue mich wieder dabei zu sein und ja, Auswärtssieg steht an, oder? Lieblingsgegner.
Du kommst immer bei solchen Spielen, ne? Willst irgendwas mit Auswärtssieg? Ja? Also vor Köln hast du es auch schon gesagt, das hat auch nie geklappt.
Ja, aber fast. Also ich meine, hey, die Kölner hätten ruhig noch ein Tor schießen können für uns.
Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja, hast du recht. Okay, hätten sie machen können. Ja. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Auch mit dabei der Chris. Guten Abend, Christian.
Moin. Wenn Dennis hier ho, ho, ho sagt, dann sage ich Hose, Flows, Money, Toes. Schönen guten Abend. Ich bin leicht erkältet. Man hört das vielleicht raus. Volles Haus heute hier. Ich freue mich sehr auf die Runde.
Ja, das hast du schön gesagt. Auch dabei natürlich Max. Und da freue ich mich besonders darauf, wie wir beide nochmal über Jimmy Briand philosophieren. Nein, schön, dass du da bist, Max.
Ja, hallo an alle. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich hoffe, dass wir heute nicht über Jimmy Briand, sondern über einen weiteren Auswärtssieg, den wir uns in Fürth holen werden, diskutieren können.
Wie schnell das so eine Stimmung kippen kann. Und auch dabei, und ich habe es mit Absicht gemacht, weil sonst mache ich es fast immer des Alphabets nach, André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich hatte Englisch ja abgewählt in der Schule. Deswegen, was genau hat Chris da gerade gesagt? Gibt es dazu eine Übersetzung?
Nein, das wollen wir auch nicht. Das bin ich auch gar nicht sicher, ob das drin bleibt. Das werden wir dann sehen. André, du hast ja gestern schon einen Sieg gesehen, ne? Vorgestern war es sogar schon.
Was habe ich da gesehen,
den Sieg? Wann war denn dieses Sieg von diesen Rot-Weißen da?
Gestern Champions League, Sonntag.
Gestern, ne?
Gestern. Also die letzten 10 Spiele, was ist los? 10 Spiele in Folge gewonnen haben wir. Ich bin total euphorisch.
Aber
das
ist ja
fast wie 96.
Jetzt habe ich dir doch wieder reingesprochen. Habe ich nicht gehört, die hatten eine Krise?
Eine Krise?
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, auf was du das willst. Du hast jetzt sicherlich was dabei gedacht. Aber da du auch älter bist, kann es auch an anderen Sachen liegen. Ich bin mir jetzt unsicher.
Ja, gut, hatten sie keine Krise. Ich wollte mal mit dir so ein bisschen über was anderes sprechen als 96, weil da mache ich deine Meinung nicht so. Aber es ist mir jetzt nicht ganz gelungen. Ich müsste mich dann besser über Simeones Drecksbande informieren.
Tatsächlich so, zum zweiten Mal in über 120 Jahren 10 Siege in Folge. Also ich weiß gar nicht, wo du deine Krise siehst. Aber tatsächlich im Moment scheint die Sonne. Die zweite von Atletico gewinnt, die erste von Atletico gewinnt, die zweite von Hannover gewinnt, die erste von Hannover gewinnt. Ich sag mal, ein besseres Wochenende als ich konnte ja gar keiner haben. Und das ging unter der Woche nahtlos weiter. Und deswegen, ich schließe mich meinen Vorrednern an, Auswärtssieg. Was ist los?
Du siehst mich mit offenem Mund. Ihr hört mich nur mit offenem Mund. Also spannend. Wie gesagt, unglaublich, wie schnell eine Stimmung kippen kann. Ich bin ein bisschen konsterniert. Am Samstag klang das irgendwie noch. Na gut, aber das können wir ja gleich aufbereiten, wo das herkommt und wo das hinführen wird. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Auch wir schließen uns natürlich den Beileidsbekundungen der ganzen öffentlichen Welt an. Hannover 96 hat am Montag bekannt gegeben, dass ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Hannover 96 wird deswegen auch am Sonntag entführt. Mit Trauerflor spielen. Wir wünschen natürlich allen Verwandten, allen Freunden, allen Bekannten und auch Hannover 96 alle Kraft, die sie jetzt brauchen in dieser schweren Zeit und sind Gedanken natürlich bei euch. So, zum Spiel. Christian, dich habe ich lange nicht mehr gehört, was 96 angeht. Da Da würde mich doch mal interessieren, da du es nicht gesagt hast, so wie die anderen, glaubst du auch an Auswärtssieg?
Oh, ja. Fürth liegt uns. Ich möchte mich nicht verleiten lassen von einem zu positiven Eindruck der letzten Woche. Fürth muss was bringen. Ich glaube, das wird schwer. Den Optimismus teile ich nicht. Bin zufrieden, wenn wir einen Punkt mitnehmen.
Vor allem, du sagst auch diese Positivität der letzten Woche. Also für dich war es dann schon ein gutes Gefühl nach dem, in diesem Einsatz erlaube ich dir zum Spiel gegen Ulm. Also das war für dich dann schon ein positives Gefühl und du bist richtig happy, happy, joy, joy in der Woche unterwegs, oder?
Nee, ich bin völlig ausgerastet vorm Fernseher. Allein, dass man das Spiel dann doch noch letztendlich irgendwie gewinnen konnte, hat mich ein bisschen milde gestimmt, aber völlige Eskalationsstufe zu Hause. Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht so kritisch wie André, aber ich bin auf keinen Fall zufrieden.
Gut, André hat ja gerade was vom Auswärtssieg gesagt, also kritisch ist dann auch relativ.
Ja, ich meinte im Quick and Dirty natürlich.
Achso, okay, natürlich. Schön, dass du uns gehört hast. Vielen Dank dafür. Also Fürth liegt uns, hat Chris gerade gesagt, das kann man natürlich auch mit Zahlen unterfüttern, wenn wir ehrlich sind. Die letzte Niederlage gegen Greuther Fürth gab es vor mehr als 4 Jahren. So ehrlich müssen wir sein. Dazwischen haben wir in der letzten Saison besonders erfolgreich ausgesehen. Wir haben sowohl das Hinspiel in Fürth da mit 3:1 und auch das Rückspiel in Hannover mit 2:1. Da lagen wir sogar 0:1 zur Pause zurück. Und in beiden Spielen Torschütze Nicolo Tresoldi. Dann gab es einen Unentschieden, dann gab es einen Heimsieg, einen Unentschieden. Und dann eben die Niederlage in Fürth, die halt schon mehr als 4 Jahre her ist. Also wir haben gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth in den letzten 5 Spielen nicht verloren. Das ist natürlich dann schon was für 96 in der derzeitigen Phase in der 2. Liga was Besonderes ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen kann man vielleicht diesen Optimismus teilen, Max. Oder wie schätzt du Greuther Fürth ein? Ich meine, in ihrer Abstiegssaison fast durchgereicht worden, so wie Arminia. Und sich dann vielleicht doch ein bisschen stabilisiert. Und was sind die jetzt? Also sie haben mal wieder ein paar Spiele dabei, die Leute positiv stimmen, die Fans positiv stimmen. Sie haben dann aber auch richtig bittere Spiele dabei und dann auch den Paukenschlag gehabt nach dem Derby-Debakel gegen Nürnberg, das hoch verloren wurde. Tauscht man einfach mal die komplette sportliche Führung aus. Übrigens inklusive Sergio da Silva Pinto, der mittlerweile Kaderplaner gewesen ist bei der Spielvereinigung. Der ist freigestellt heute Abend im NP-Anstoß übrigens zu Gast mit Alexander Kiene. Max, also was hältst du von Greuther Fürth? Was ist von denen zu erwarten?
Ja, ich finde aktuell Greuther Fürth eine sehr, sehr schwierig einzuschätzende Mannschaft. Die haben seit 3 Spielen mit Jan Siebert einen neuen Cheftrainer. Der war zuvor Interimstrainer bei Mainz 05. Das Problem ist nämlich, denn durch den Abstiegskampf, den Fürth hat und den neuen Trainer, sind sie klein in so einer Findungsphase. Es gibt extrem viele Rotationen in der Startelf. Es wird sich eher fokussiert, erstmal die Defensive zu priorisieren. Aber sie erspielen relativ viele Chancen. In den letzten 3 Spielen hatten sie immer mehr Expected Goals als der Gegner und versuchen in einem 3-4-3, also mit 3 Innenverteidigern in der 3-hinteren-Dreierkette und 3 quasi Stürmern, sagen wir sogar, mit Fuzkeo, Rigota und Massimo zu versuchen, quasi eher zentral orientiert auf das gegnerische Tor zuzugehen. Dabei schießen sie aber vor allem relativ oft aus der Distanz, weil die Abläufe offensiv noch nicht ganz klar sind. Das heißt, im Schnitt hat so ein Schuss 19 Meter Abstand auf das Tor und verglichen mit uns sind wir da bei 16 Metern. Aber die Tore versuchen sie dann aber ja relativ gezielt auch durch Standards zu erzielen. Gegen die Hertha haben sie mit 2 Standardtoren gewonnen und konnten so diesen eher mangelnden Offensivablauf quasi ein bisschen ausgleichen und haben offensiv sehr viele Schlüsselspieler. Branimir Rigota kennt man ja inzwischen, war ja oft auch ein Gerücht bei Hannover, dass der zu uns kommen sollte. Noel Fuzkeo ist ein hervorragender Nachwuchsspieler und aktuell Top-Torschütze bei Fürth mit 6 Toren. Und auch Julian Green sollte man inzwischen in der Liga kennen, der mit 4 verwandelten Elfern in der Statistik auch relativ gut da ist. Das ist Fürth ist ein ja für mich schwierig einzuschätzender Gegner, der sich klar defensiv orientieren wird und versuchen wird, eher ja, den Ball an uns zu übergeben und zu schauen, wie wir mit dieser spielerischen Situation umgehen werden.
Würdest du mir zustimmen, wenn man sagen könnte, dass Fürth dann nach der eigentlich sehr ordentlichen Saison in der vergangenen Spielzeit einen Schritt zurück gemacht hat? Also sich dann nicht weiterentwickelt hat, auch wirklich, ja, ich will mal sagen, einen Unterschiedsspieler verloren hat. Ich denke da an Tim Lemperde, der dann zum 1. FC Köln gegangen ist. Wir durften ja auch Bekanntschaft mit dir machen. Ist das ein Schritt zurück in der Saison?
Ja, definitiv. Neben Tim Lemperle hat man auch Amendo Sieb verloren, der ja auch einer der entscheidenden Schlüsselspieler im Kader gewesen ist. Und man stellt jetzt eben von der ja ewigen Viererkette, die bei Fürth gespielt wurde, inzwischen fest auf eine Dreierkette. Und das erfordert natürlich von den Spielern auch gewissermaßen andere Anforderungen und auch andere Dinge, die benötigt werden.
Das heißt, Umbruchphase. Klarer Fall. Zwar stabilisierend, aber mit dem neuen Trainer vielleicht noch nicht ganz, oder der neue Trainer hat noch nicht ganz seine Startformation gefunden, André. Das würde ja dann eher dafür sprechen, dass wir, der wie wir ja gefestigt sind und die wir ja also stets und ständig im selben System spielen und da keine großen Wechsel drin haben, unseren Trainer haben, der immer eine gute Taktik hinlegt, dass wir drückend überlegen sein werden.
Das ist mir egal, ob wir drückend überlegen sein werden, wenn wir den richtigen Matchplan haben, die richtige Einstellung und unsere Qualität auf den Platz kriegen, werden wir dieses Spiel gewinnen, auch wenn es auswärts ist und wir auswärts bis auf Magdeburg, was die drei Punkte angeht, noch nicht so hervorragend ausgesehen haben. Aber irgendwann darf dann auch diese Serie reißen und ja, wir brauchen Punkte bis zur Winterpause, um es den Verantwortlichen nochmal richtig schwer zu machen, kein Geld auszugeben, sodass sie eben doch nochmal ins Säckle greifen müssen. Namen schwirren ja schon durch die Gazetten der hannoverschen Pressewelt. Und wenn wir da noch Neuverstärkungen bekommen, ist bei dieser schwachen zweiten Liga weiterhin alles für uns drinnen. Nur man muss halt beständig punkten. Grüße an Alex Kiene. Man braucht dann halt 4 Punkte alle 2 Wochen.
Wie meinst du diese Grüße, weil er das mal gesagt hat, dass du mit diesen.
Nee, er hat gerechnet, dass man mindestens 4 Punkte braucht. Also zu Hause gewinnen und auswärts mindestens 1 Punkt holen oder eben auch gerne einmal dann zwischendrin wieder gewinnen. Wenn man diese 4 Punkte im Schnitt immer auf 2 Spiele natürlich gerechnet, beibehält, also 2 Punkte pro Schnitt, so jetzt habe ich es, dann ist man ganz oben drin, insbesondere bei der schwachen Liga. Wenn wir uns die Punkte angucken der letzten Jahre und wenn wir uns die Punkte bis jetzt angucken, da ist ja wirklich viel, viel möglich, nach oben und nach unten. Ich meine, das ist alles eng beisammen und deswegen darf man gegen Fürth nicht aus dem Tritt kommen. Deswegen muss man aus meiner Sicht gegen Fürth auch punkten, um auch weiter Druck auf die anderen zu machen, denn die sind ja auch alle ein bisschen Kollege Flatterfuß. Von daher, ja, also es gibt für mich da nichts zu diskutieren. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben den eingespielteren Kader. Wir haben auch relative Ruhe. Also bitte dann ausnutzen.
Okay. Und da André dann aber von 4 Punkten in 2 Spielen spricht, dass dann Köln das nächste Spiel, Köln sage ich schon, Hertha das nächste Spiel ist. Dennis erwartet also André dann doch noch ein Unentschieden. Im Gegensatz zu dir, du warst voller Euphorie schon gegen Köln. Und hast gesagt, da holen wir die zweiten 3 Punkte. Immer noch übrigens, aber witzig, dass wir in unserer Auswärtsbilanz mit nur einem einzigen Sieg da immer noch unter den Top 3 stehen. Dennis, aber erklär doch mal, André, warum es dann doch mehr als diese 3 Punkte, dieser eine Punkt wird und wir am Ende aus den letzten beiden Spielen dann 6 holen, weil wir in Fürth schon mit 3 beginnen.
Weil wir jetzt begriffen haben, dass wir vielleicht auch gleich zu Beginn ein bisschen anders aufstellen sollten. Auf jeden Fall mit Tresoldi spielen und auch neben Lee vielleicht auch gleich Gindorf von Anfang an bringen und das nicht erst später machen, wenn die anderen sich müde gespielt haben. Wäre so ein Tipp.
Okay, gut. Das heißt, du würdest dann schon auf die üblichen Verdächtigen nicht setzen, sondern würdest sagen, das, was da als Umstellung gegen Ulm funktioniert hat, könnte ja auch dann von Anfang an gegen und in Fürth funktionieren.
Ja.
Okay. Ja, finde ich auch okay. Du hast gesagt, wie gesagt, warst jetzt eigentlich im Spiel nicht ganz zufrieden, aber blickst dann doch voller Positivität auf das Spiel in Fürth. Was stimmt dich positiv? Woran machst du das fest, dass wir da vielleicht wirklich eine Chance haben, den zweiten Auswärtssieg nach dem Sieg in Magdeburg zu holen?
Ich hoffe, dass die Mannschaft verstanden hat, mit wie viel Glück sie aus dem letzten Spiel noch einen Sieg machen konnten und wo sie stünden, wenn das nicht geklappt hätte und was hier los wäre in der Stadt, wenn es nicht geklappt hätte. Eigentlich muss wir sind ja in einer weihnachtlichen, besinnlichen Zeit, also eigentlich muss die Mannschaft momentan jeden Tag in der Kirche eine Kerze anmachen und leise Danke sagen, dass das noch geklappt hat und dass, André sagt es ja regelmäßig, die Liga so schlecht ist, dass wir alle oben, ich glaube die ersten 6 mit 2 Punkten Abstand, so eng beisammen stehen. Und wenn man auf die Spiele guckt, du hast gerade Hertha angesprochen, das ist natürlich schwierig, danach Regensburg, ich glaube danach Münster, also mit Anspruch Aufstieg sind das wiederum Punkte, die man mitnehmen muss und da ein Zeichen setzen muss, dass man es halt irgendwie schafft, aus dieser Masse sich abzulösen und zumindest eine von zwei, drei Mannschaften zu sein, die da vorne ein bisschen Abstand zu den anderen gewinnt. Aber Tobi, Ragnar Ache, ich glaube, von dem kannst du dich jetzt langsam mental verabschieden, auch wenn ich den ebenso wie du hier gerne sehen würde.
Ja, solange ich mich nur von ihm verabschieden muss und mich nicht mit Flemming Paulsen, hätte ich fast gesagt, siehste, ich bin viel zu sehr in der Vergangenheit verhaftet, Yusuf Paulsen anfreunden muss, dann kann ich damit sogar leben.
Wo kam das denn her?
Nur das Gerücht Paulsen ist relativ häufig bei uns schon zu hören. Also eigentlich seitdem Walzenberg hier ist, weil die beiden ganz gute Buddies sind. Ich hätte ihn vielleicht sogar in der letzten Saison gern genommen. Jetzt weiß ich es nicht. Also ich möchte keine Leipziger mehr. Vor allem, also ich fände es auch unfair, weil ich habe Dominik Kaiser auf seiner Vergangenheit immer sehr, sehr hart kritisiert. Das mache ich bei Halzenberg nicht. Okay, gebürtiger Latzener ist hier aufgewachsen, geschenkt. Paulsen gibt mir kein Argument. Und deswegen will ich den hier nicht.
Ja, Halze gibt dafür andere Argumente gerade, dass man ihn kritisieren darf, ne?
Absolut.
Das hatte er ja auch.
Ja, da hat aber unser Co-Trainer und unser Abwehrtrainer, André Mijatovic, klar sich zu positionieren. Man erwartet einfach viel von ihm, weil er in der Ausnahmespieler ist und deswegen verzeiht man ihm dann den einen oder anderen Fehler nicht. Ist mir zu leicht, aber egal. André, Halzenberg oder was möchtest du kurz?
Nee, ich wollte sagen, dass der Paulsen, falls er denn kommen würde, einer wäre, von dem ich überzeugt bin, dass er dir 10 bis 12 gute Argumente liefern könnte in der Rückrunde, warum du ihn doch nicht kritisieren solltest.
Okay, dann werden wir uns aber wahrscheinlich nie davon überzeugen können. Max, du hast gerade schon gesagt, wie Fürth so gerade, was da so drumherum los ist. Kannst du mal sagen, so ein, zwei Schlüsselspieler von denen? Also Gurt hast du schon genannt, ja. weil das natürlich bei denen immer so der Goalgetter ist. Ich finde ihn aber auch dieses Jahr schwächer, muss ich dazu sagen. Auch das fällt mir auf, er wird älter. Deswegen hoffe ich, dass diese Gerüchte um 96 und Till Gurt dann irgendwann auch, ja, vielleicht jetzt sogar beendet sind. Wen gibt es denn da noch so?
Ja, also zunächst gibt es Noel Fouquet-Keo, es ist ein Nachwuchsspieler, der jetzt seine erste richtige Profisaison bei Greuther Fürth absolviert, ist 22 Jahre alt, ja relativ durchschnittlich gebaut mit 1,83, aber extrem kopfballstark, stark im 1 gegen 1, gut im Dribbling und hat einen sehr starken Abschluss. Und ich sehe, also was mir Sorgen bereitet, ist, ich sehe bei Fürth einen ähnlichen Spielverlauf wie gegen Elversberg, dass man die ersten 10, 20 Minuten gar nicht in Schritt kommt und sich dann auskontern lässt. Denn das, was Fürth hat, ist offensive individuelle Qualität. Denn dazu haben die Julian Green auf der 8 und mit Roberto Massimo auch ein Spieler, der aus der ersten Liga ursprünglich gekommen ist. Und ich glaube, wenn man hier nicht vollkommen fokussiert ist und den Ball wirklich spielerisch gute Akzente setzt, dann fährt man sich hier Konter ein. Denn was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, ist, dass unsere Verteidiger mit 1-gegen-1-Situationen große Probleme haben. Das ist sowohl bedingt durch individuelle Fehler von den Akteuren im 1 gegen 1, durch Fehlentscheidungen oder mangelndem Tempo, aber auch durch eine gewisse hohe taktische Linie. Das heißt, wir müssen spielerisch druckvoll in den ersten 10 bis 20 Minuten agieren, um nicht in die individuelle Qualität hinterherzuhängen.
Ja, da hast du fast schon die nächste Frage vorweggenommen, respektive die Antwort darauf. Ich will es aber so machen, weil ich möchte, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um über 96 zu sprechen, um darüber zu sprechen, wie wir auftreten müssen gegen die Spielvereinigung, welche Startelf wir uns überlegen und Tipps. Würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut und sind dann gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Sendung vor dem Auswärtsspiel. Bei allem unser Lieblingsgegner der Spielvereinigung Greuther Fürth. Max hat gerade schon gesagt, wie wir so ungefähr agieren werden müssen. Werd mal konkret. Also, du hast den Matchplan von Fürth schon so ein bisschen skizziert. Ähnlich wie Elversberg werden versuchen, auf Konter zu setzen, weil sie vorne individuelle Qualität haben, auch eine gewisse Schnelligkeit. Julian Green hast du angesprochen. Ich erinnere mich da an ein Traumtor gegen uns in einem Heimspiel. Damals zum zwischenzeitlichen 1-2, war es nicht sogar in der letzten Saison. 1-2, wir am Ende haben wir 3-1 gewonnen. Ich meine sogar, es war in der letzten Saison das Tor von Julian Green. Faktencheck gibt es bei uns nicht, deswegen egal, ich behaupte das jetzt. So, auf jeden Fall hat er zumindest so mal, es war nicht in der letzten Saison, aber er hat so einen Knaller mal gemacht, weil das Spiel, das ich meine, da hat Köln in der ersten Halbzeit nämlich auch ein Traumtor geschossen, also kann es trotzdem in der letzten Saison gewesen sein. Streichen wir das. Also Max.
Ja, André? Bevor Max antwortet, das Einzige, woran ich mich an Julian Green erinnern kann, ist der Slogan, Julian Green isst Menschenfleisch.
Den kenne ich gar nicht.
Du bist so alt, den hättest du aufnehmen können. Dass Max den nicht kennt, okay, aber bei dir hätte ich jetzt mehr erwartet.
Ich kenne ihn.
Shoutout an einen der besten Filme aller Zeiten, Clockwork Orange, du bist eine Pfeife, Tobi. Verkackt die Vorlage, verkackt.
Aber bei dem ganzen Zeug habe ich jetzt die Frage nicht mehr richtig verstanden, Tobi.
Ich konnte es ja gar nicht zu Ende stellen, weil André hier mit seinem Quatsch dazwischen gekommen ist. Also, nochmal. Wie genau müssen wir spielen? Also, gucken wir nochmal kurz auf den Kader. Gehen wir da mal in die Tiefe. Mumulu zwar wieder Teil des Mannschaftstrainings absolviert, aber frühestens was, wenn überhaupt, gegen Hertha. Das heißt, der ist schon mal definitiv raus. Marcel Halstenberg ist zumindest gefährdet, weil grippal erkrankt, wenngleich er heute auch wieder nach einem Tag Aussetzen beim Training zugegen war, so wie unser Cheftrainer im Übrigen, der auch einen Tag aussetzen musste, ist es nicht sicher. Howie ist wieder voll drin. Also, das heißt, Max, wie würden wir stellen? Wenn wir sagen würden, Halstenberg fällt aus, ist, glaube ich, eh klar, wie wir spielen. Aber würdest du von vornherein vielleicht sogar mit einer Viererkette spielen? Bin ich sehr gespannt.
Also selbst wenn Halstenberg da ist, würde ich die Idee Dreierkette gegen spielerisch unterlegenere Gegner jetzt erstmal beiseite legen und dieses Mittel nur verwenden, wenn wir wirklich gegen Top-Gegner wie Köln spielen oder gegen Hertha zum Beispiel in der kommenden Woche. Das heißt, ich würde mit einer Viererkette gehen und ich kann auch gerne schon mal mit der Aufstellung weitermachen. Also mit den
Können wir gleich machen. Also würdest Viererkette machen, ganz egal, auch wenn Halstenberg fit ist. Für dich Mittel der Wahl die Viererkette, obwohl wir beide ja gesagt haben, eher Dreierkette, aber nicht die Dreierkette, die Leitl spielen lässt. Das ist der Kompromiss, auf den wir uns mit André geeinigt haben. Also Viererkette, dann na klar, Doppel-Sechs werden wir wieder stellen, ist logisch, glaube ich. Offensiv würde mich interessieren. Wie würdest du es machen? Würdest du es machen wie in der zweiten Halbzeit oder würdest du es machen wie in der ersten Halbzeit?
Ja, also offensiv sehe ich da das Personal für mich relativ klar, sowohl bedingt durch die aktuelle Form, als auch durch die Performance.
Erstmal in der Formation bleiben. Verzeih mir, erstmal kurz in der Formation.
Ja.
Also zwei Sechser haben wir. Wie gehen wir weiter vor? Haben wir
einen Zehner? Ich würde es ähnlich wie gegen Ulm stricken, dass die zwei Zehner hinter den Stürmern relativ viel Freiheit haben in ihren Bewegungen. Das heißt, die können relativ frei agieren. Die können sich nach außen, wobei Leitl ja kritisiert, dass Lee zu oft außen gewesen ist, dass sie eher innen bewegen sollten. In den Halbräumen sich befinden sollten, vielleicht sogar stark zentral mit einer Person, die quasi zwischen den Stürmern sich befindet. Das heißt, die Offensivspieler haben relativ Freiheit und vorne natürlich ein klassischer Doppelsturm.
Okay, jetzt gerne das Personal. Also ich glaube, Torhüter stellt sich von selbst auf.
Ja, Torhüter ist Zieler. Links stellt sich für mich Dorweg auch von selbst auf, relativ, finde ich,
aktuell. Hast du ihn stark verbessert?
Ich fand ihn gut. Also, okay. War okay. Also er war so gut, dass er auf jeden Fall seinen Startelfplatz weiterhin beibehalten dürfte. Dann Halstenberg, falls dieser ausfällt, Josh Knight in der linken Innenverteidigerposition.
Würdest du ihn
links lassen, ja.
Ja, okay.
Einfach damit Neumann nicht auf dem schwächeren Fuß ist und Neumann ja spielerisch deutlich bessere Elemente setzen kann bei uns. Daneben dann halt ja, Phil Neumann, rechts Samu Roja, der ja auch schon gelb vorbelastet ist mit vier gelben Karten. In der Doppel-Sechs bleibe ich bei Kunze und Leopold. Im rechten offensiven Mittelfeld ist es dann Lars Gindorf, der für mich jetzt ganz klar die Chance verdient hat, 45 bis 60 Minuten in der Startelf spielen zu dürfen. Links Lee und im Doppelsturm Tresoldis in Gang kann.
Okay. Gibt es da Widersprüche? Würde mich interessieren. Wer hat eine andere Idee? Oder hat überhaupt jemand eine andere Idee? Christian, du hast eine andere Idee.
Ich würde mit Blick auf die Woche danach Moroja jetzt eine Auszeit gönnen. Ich finde, Moroja ist gegen Hertha wichtiger als jetzt gegen Fürth und würde somit Yannick Dehm hinten rechts in der Viererkette mal wieder eine Chance geben zu beginnen. Ansonsten kann ich mich sehr gut anfreunden mit dem, was Max hier so gesagt hat.
Okay. Sonst noch jemand mit einer Idee, Dennis?
Naja, ich frage mich, also grundsätzlich vom Sturm her finde ich das schon ganz gut oder von der Offensive. Ich frage mich halt, ob Tresoldi und Gangkamp zusammen eine gute Idee ist oder ob die sich nicht zu häufig auch zu häufig ähnlich dann ticken und beide im Strafraum irgendwie bedient werden wollen. Ob es nicht dann besser ist, man hat noch jemanden wie Vogelsammer, der einfach auch mal drauf zieht, auch wenn es wie beim letzten Spiel jetzt nicht immer ein Tor ist, aber dann zumindest mal ein Abpraller, den Tresoldi verwerten kann.
Max, sag mal was. Sind die sich zu ähnlich oder kann vielleicht Jessic auch Räume freiblocken für Nico?
Wie siehst du? Ja, also das, was ich unterschiedlich sehe bei Tresoldi und Jessic, ist, dass Tresoldi körperlich nicht so fortgeschritten ist, dass er in der Lage ist, sich gegen Verteidiger körperlich durchzusetzen. Und damit haben wir mit Jessic noch ein anderes Element, weil der ja ein physischer, bulliger Stürmer ist, der ja oft bewiesen hat, dass er sich gegen mehrere Verteidiger gleichzeitig durchsetzen kann. Und das öffnet automatisch Räume auf der anderen Seite im Strafraum für Tresoldi, in denen er sich relativ frei bewegen kann. Und Vogelsamme ist für mich leider, was den Abschluss angeht, nicht was seine kämpferische Leistung oder seine Motivation angeht, einfach deutlich zu unterdurchschnittlich in dieser Liga aktuell.
Naja, vielleicht reicht es auch, wenn wir Gindorf drauf haben und Lee, auch zwei Spieler, die, die einfach mal vom 16er abziehen können, und da müssen wir einfach mehr machen.
Das ist, aber würdest du da jetzt mitgehen bei Max, oder würdest du sagen, nee, komm, pass
auf? Ja, dann würde ich da mitgehen. Hat er mich überzeugt, machen wir okay. So.
André, was machst du?
Also ich verstehe jetzt gar nicht, warum Gindorf jetzt auf einmal so fit ist, dass er 90 Minuten von Anfang an spielen darf, wenn er doch davor immer so weit weg war von seiner Seite her. Also habe ich jetzt nicht, aber okay. Ich würde tatsächlich ein bisschen was anderes versuchen, aber ich weiß, ich habe hier keine Mehrheit. Ich bin die Mindermeinung des Podcasts. Und zwar, ich würde nur Leopold als defensiven Mittelfeldspieler setzen, würde dann in meine Raute gehen, würde dort Howie setzen und würde dann rechts in Gangkamp und links Lee haben wollen. Und dann natürlich, ja klar, Tresoldi vorne drin, ist logisch. Und so würde ich ins Spiel starten wollen. Also das heißt, wenn du offensiv bist, können Howie und in Gangkamp vorne ja auch wechseln und wirbeln. Aber dass, wenn du defensiv stehst, quasi Howie dann tatsächlich hinter der Spitze steht, während in Gangkamp nach rechts rüber geht und die nach links. Mit Viererkette.
Und du spielst mit Leopold dann also als einzigen Sechser, hab ich richtig verstanden, und Moroja oder dem? Wen hast du jetzt?
Zu dem habe ich mir hier gar nicht geäußert. Da würde ich natürlich Moroja tatsächlich rechts spielen lassen. Ich verstehe die Argumentation von Chris, würde dann aber sagen, dass Matchpraxis besser ist, und meine Güte noch eins, wenn er halt eine gelbe Karte kriegt, dann spielt er dem im nächsten Spiel, und wenn nicht, kann er ja trotzdem spielen. Tatsächlich, ich würde links auch mit unserem Polen starten. Kommen aber mehr und mehr zu der Überzeugung, dass wir da nochmal einen Backup-Spieler brauchen.
Ist ja vielleicht sogar im Anflug, man weiß es nicht. Wir hatten ja schon mal eine Idee im Sommer, vielleicht genau. Gibt es da nochmal.
Allein, um halt ein bisschen Competition da reinzukriegen. Ich glaube, der muss ein bisschen gekitzelt werden. Ich glaube, der braucht Druck.
Ja, vielleicht haben wir da jetzt sogar eine doppelte aufgewärmte Geschichte im Winter. Man weiß es nicht ganz genau. Können wir ja vielleicht auch nochmal drüber sprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Also okay, ich habe das notiert, André. Jetzt werde ich kurz meine Startaufstellung nochmal hier kredenzen. Also ich spiele mit Zieler im Tor, ich spiele auch mit Viererkette. Ich lasse aber dem rechts spielen, und zwar aus den Gründen, die auch Chris genannt hat. Und vor allem aber auch, muss ich sagen, aufgrund seiner Einwurfstärke. Ich möchte, dass wir Offensiveinwürfe bekommen, die dann auch zur Waffe werden können. Deswegen lasse ich dem dort spielen. Ansonsten habe ich die Viererkette wie ihr immer vorausgesetzt, und das darauf committen wir uns jetzt. Halstenberg ist fit, sollte dann Neumann, Halstenberg und auf der linken Seite unseren Herrn Dorvik. Dann habe ich eine Doppel-Sechs. Ich habe wie fast alle außer André Kunze und Leopold dort stehen. Nicht meinen hochgeschätzten Max Christiansen, bevor unser Max gleich nochmal nachfragt. Dann spiele ich tatsächlich mit einem Dreier-offensiven Mittelfeld. Ich lasse Uden über rechts kommen. Ich lasse Lee übers Zentrum kommen. Und ich lasse Gindorf über links kommen. Warum lasse ich das? Weil ich finde, dass Uden und Gindorf ihre Sache in der zweiten Halbzeit gegen Ulm so gut gemacht haben, vorher so gut wie abgemeldet gewesen sind, dass ich mir wünsche, dass der Trainer das honoriert und die beiden dann einen Startelfplatz gibt, nach dem Motto, Leistung soll sich lohnen. Und vorne drin ist es dann für mich als einziger Stürmer Nicolò Tresoldi. Das heißt, ich spiele mit einem 4-2-3-1, wobei ich natürlich sagen muss, dass gerade Uden mal mit vorstoßen kann, spielt auch in der U23, hat in der U23 auch im Sturm gespielt, das kann der, auch Gindorf. Wir erinnern uns, letzte Saison ein Tor schlechter als der dann tatsächliche Torschützenkönig, aber deutlich weniger Spiele in der Regionalliga Nord. Das heißt, das ist dann relativ variabel, sodass, wenn dann wirklich Dorvik und Dema aufrücken können, auch Uden und Gindorf sogar Tresoldi mit in der Spitze unterstützen. Das ist also ein flexibles System, aber erstmal von der Grundausrichtung ist es für mich ein 4-2-3-1. Und Uden und Gindorf werden da aber ziemlich offensiv spielen. Und wenn Lee zwei da auf den Außen neben sich hat, glaube ich, wird er auch den Wunsch des Trainers erfüllen, mehr im Zentrum zu agieren und da vielleicht mal einen der drei mit einem schönen, intelligenten Steckpass füttern, weil das hat er im Fuß. Und das würde ich gerne sehen. So relativ ausführlich erklärt, entschuldigt bitte, aber ich
fand... Aber keiner außer mir sieht Howie in der Startelf?
Absolut richtig. Ich habe überlegt übrigens, André, weil Howie gegen Fürth fast immer in der Startelf stand und auch erfolgreich gespielt hat. Aber ich muss sagen, Howies Zeiten sind vorbei.
Also zumindest als Mittelstürmer sind die Zeiten vorbei. Ja. Wenn man eine andere Position wie gegen Hamburg findet, dass er irgendwie als Achter oder als abkippende Neun agiert, dann sehr, sehr gerne, weil dann lobe ich mir auch Howies ja, Qualitäten, vor allem im Passspiel und auch in der Übersicht und auch, was er so ja, kämpferisch und im Pressing zeigt. Aber als Mittelstürmer finde ich es fahrlässig, ihn aufzustellen, weil der Abschluss einfach zu schwach ist, leider.
Und das, genau. Und warte,
er läuft nicht an.
Warte, Abschluss zu schwach ist das Problem, weil die fehlende Schnelligkeit auch noch da ist. Das heißt, er wird immer langsamer. Du kannst ihn nicht schicken mit einem Steilpass. Dann hat er einen schlechten Abschluss und zwar aus nah und fern. Und das macht ihn dann eher zum Spieler, den du, mach mal mit einigen, im Alter ein bisschen weiter zurückziehst, wo es vielleicht nicht auf diese hundertprozentige Endschnelligkeit ankommt. Und er muss im Zentrum des Spielfelds stehen, damit die Schnelligkeit nicht das Entscheidende ist und nicht mehr ganz vorne. Bin ich bei Max.
André wollte. Aber das wäre ja meine Idee. Nur was du ja gerade gesagt hast, ist, dass du ja sowohl Uden, quasi ja. ein Zweitmannschaftsspieler, Gindorf, ein Spieler mit bis jetzt wenig Spielpraxis und ein Lee, okay, der hat die letzten Spiele gut gemacht, ihm alle vorziehst. Das ist schon.
Ich ziehe sie wild. Im Spiel gegen. Nein, ist nicht wild. Ich ziehe, es ist leistungsbegründet. Leistungsbegründet und auch dann im Gegner begründet. Ich ziehe sie alle tatsächlich, Harbert Nielsen, in diesem Spiel vor, nicht ganz grundsätzlich, aber in diesem Spiel schon, weil sowohl Uden als auch Gindorf eine Schnelligkeit mitbringen, die Harbert Nielsen nicht hat, Lee einfach am Ball stärker ist, aus der Distanz auch mal abschließen kann und dann auch diese Pässe spielen kann, die ich sehen will. Ich hoffe mir bei Uden und Gindorf, ich mache es noch ausführlicher, dass sie da mal bis zur Grundlinie durchgehen oder dass dann Dorbeck und Dehm überlaufen meinetwegen und wir dann den Ball flach, scharf verlach ins Zentrum spielen und Trisoldi den One-Touch kriegt und ihn reinmacht, hat dagegen Fürth jetzt schon mehrfach bewiesen und das ist einfach, das geben diese Spieler her, es geben aber andere nicht her. Ein Howie gibt es nicht her. Sei mir nicht böse. Ich schätze ihn auf seiner Dienste in der Vergangenheit, aber ich habe in dem Spiel gegen Fürth keine Verwendung.
Howie ist ein Spielertyp, den du bringen kannst, wenn du das Spiel nach Hause bringen musst. Weil er dann mit seiner Erfahrung auf dem Platz junge Spieler leiten kann, Ruhe reinbringen kann, einen galligen Zweikampf machen kann, den Ball vielleicht mal halten kann. Dafür ist er noch gut, aber ansonsten hast du eine Menge richtige Argumente gebracht dafür, dass er einfach kein Kandidat mehr für die erste Elf ist, wenn wir auf unser Spielsystem gucken.
Absolut. Und ich nochmal, Uden ist kein Zweitmannschaftsspieler, sondern ist Mitglied des Profikaders. Deswegen finde ich es despektierlich, wenn man ihn so bezeichnet. Und das ist für mich ein
vollwertiger. Ich habe noch eine Frage an alle. Ja. Jetzt ist ja bei uns allen in der Aufstellung kein Rochelt mehr da. Was machen wir denn mit dem im Hinblick auf Winter?
Schnee schieben lassen.
Laie.
Laie würde ich nicht sagen. Dafür ist der Kader zu dünn, weil wenn du dann eine Verletzung hast von Lee oder von Gindorf oder von sonstigem, dann musst du ja Rochelt nachrücken lassen.
Musst du nicht. Wenn du eine Verletzung von diesen Spielern hast, hast du einen Robin Kahler in der zweiten. Musst du nicht.
Und aber...
Ich sehe lieber, das sage ich dir ganz ehrlich, einen Robin Kahler, der sich in der dritte Liga ist jetzt nicht so schlecht, immer mehr beweist, immer stärker wird, als ein Rochelt völlig außer Form und ohne Selbstvertrauen.
Ich glaube, es kommt eher darauf an, was wir im Winter noch machen. Und wenn wir auf der Position was machen sollten, was ja sein kann, dann würde ich ihn auf jeden Fall auch verleihen. Weil
das ja, aber du hast doch momentan hast du doch also mindestens zwei Spieler, die du eher auf der Position aufstellst als Yannick Rochelt. Dann verleih ihn doch zurück nach Elversberg, mach denen schöne Augen, sag, Mensch, ihr steht doch auch gar nicht so schlecht, ihr habt ja auch durchaus eine Chance und hofft darauf, dass er in seinem alten Umfeld wieder Qualität kriegt und wenn er dann zurückkommt, wird er direkt verkauft. So, okay, wenn du ihn jetzt auf den Transfermarkt setzt, kriegst du dafür gar nichts.
Also ich weiß, wie sehr das Reinreden gehasst wird, aber das kann man nicht stehen lassen. Also Chris, niemals bitte zu einem Konkurrenten. Das ist ein großer Fehler.
Elversberg wird doch auf Dauer nicht der Konkurrent sein da oben. Tobi, bitte.
Ich habe ja nicht gesagt da oben, aber es ist ein direkter Konkurrent in der zweiten Liga. Und lass die mal noch einen Spieler mehr in der Hinterhand haben. Die haben Rochelt gut ersetzt. Die haben auch einen Damar, der immer besser reinkommt. Und dann noch einen Rochelt. Gegen das Mittelfeld möchte ich nicht antreten müssen. Sei mir nicht böse.
Aber wo willst du ihn denn hingeben, Tobi?
Dritte Liga, es geht eine dritte Liga.
Ach, das macht doch der Spieler gar nicht mit.
Das glaube ich nicht. Dass er das
niemals. Wenn ihr das sagt, wenn er sich lieber 90 Minuten in jedem Spiel auf die Bank setzt, irgendwann auf die Tribüne setzt, anstatt in der dritten Liga, ich sag mal bei Dresden, um den Aufstieg mitzuspielen, glaube ich, das schätzt ihr falsch ein. Aber das werden wir sehen. Also das ist auch ganz, ich will jetzt auch gar nicht streiten um die Personalie Yannick Rochelt, aber ich würde ihn verleihen. Die Frage war ja, was machst du mit dem? Und ich sage, ich verleihe ihn. Und gerne auch ins Ausland. Das muss jetzt gar nicht dritte Liga sein, aber auf gar keinen Fall zurück nach Elversberg oder zu einem anderen Zweitligisten. Das würde ich nicht tun, weil dafür halte ich seine Qualitäten für grundsätzlich zu stark und würde nicht gerne einen direkten Konkurrenten. Und Chris, damit meine ich auch Jahn Regensburg. Nicht, weil die mit aufsteigen werden, sondern weil die ein direkter Konkurrent sind in der Liga. Nicht dahin auf keinen Fall verleihen.
Wolltest du nicht damals Max Besuschkow dahin auch verleihen? Zurückverleihen?
Nach Regensburg?
Ja. War das nicht auch zu dem Zeitpunkt ein Konkurrent?
Ich meine, sie waren damals in der dritten Liga, als ich dahin verleihen wollte. Aber du, Max, also ich meine, Regensburg ist abgestiegen, glaube ich, als wir Besuschkow geholt haben und dann wollte ich ihn zurückverleihen in die dritte Liga. Von daher, das ist okay für mich. Aber danke, dass du nachfragst. An der Stelle. Ja, okay, ich glaube, gibt es noch was zum Spiel? Oder dann, weil dann machen wir jetzt doch eine Pause, machen einen dritten Teil. Wenn es zum Spiel nichts mehr gibt, doch gibt es, die Tipps bitte.
Tipps?
Die sind mir wichtig, danke, lieber Dennis, fang doch gleich mal an.
Wir gewinnen 2-1.
Also es
zwei Tore Tresoldi.
1-2 aus, Doppeltorschütze ja. Tresoldi. Okay, Max.
Wir gewinnen 3-1.
1-3, die Wiederholung der letzten Saison. Willst du auch Torschützen sagen, oder?
Bei Fürth trifft Julian Green, bei uns trifft Tresoldi, Vdovic und Gindorf.
Sehr schön. Damit zumindest zwei Torschützen aus dem letzten Spiel dort mit dabei. André, dein Tipp?
0-2.
Mhm. Hast du auch Torschützen für mich? Doppelt Taui wahrscheinlich. Gut, danke, das ist lieb von dir. Aber ich wollte gefragt haben. Chris, dein Tipp bitte.
Wir sind nicht imstande, torlos gegen Fürth zu spielen, deswegen kriegen wir auf jeden Fall ein, machen aber 4 und somit gewinnen wir 4-1. Tresoldi macht 1, Lee macht 1 und die anderen beiden weiß ich nicht.
Das war nicht so schlimm. Ich tippe wieder auf ein 2-3. Komm, 2-3. Nach 2-0-Führung Fürth. Oder auch nach 2-0 für uns, ist mir egal. Eigentlich, also wir gewinnen 2-3 am Ende.
Dann gibt es wieder Quick and Dirty, oder? Also, weil die Emotionen müssen ja dann raus wieder.
Und Max wird es live für uns kommentieren können, erleben können, Entschuldigung bitte. Also nicht kommentieren. Aber also alle tippen auf den Sieg. Das ist natürlich, sportlich hat uns meist nicht geholfen. Aber gut, das sehen wir dann. Also, das war's zum Spiel gegen Greuther Fürth. Und jetzt kommen wir dann zum dritten Teil unserer schönen kleinen kuscheligen Folge. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
So, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum dritten, letzten Teil Vorwärts nach weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Was für ein Acker haben wir da im Stadion? Chris, was ist das für eine Scheiße?
Der Meisterrasen, der viel beworbene Meisterrasen.
Gut, Chris, also nochmal, Meisterrasen hast du gesagt, völlig richtig. Da habe ich mich auch schon mal drüber lustig gemacht. Das ist ja die Mischung, die der FC Bayern München auch verwendet, augenscheinlich.
Ja, es ist der alte Rasen. Das ist halt das Problem. Der ist halt, der ist halt in der Allianz Arena, war der durch und dann ist er hier nach Hannover gekommen. Keiner weiß wie, auf verwobenen Wegen. Und jetzt haben wir ihn. Und es sagt das so fahl aus, schon Mitte der ersten Halbzeit hat man sich gefragt, warum das schlimmer aussieht wie bei SG 05 Ronnenberg oder Wacker Neustadt im Winter. Also, und die Leute haben ja Greenkeeper, die werden ja keinen schlechten Job machen. Sonst
das ist ja die Frage, die würde ich gerne mal stellen. Haben wir denn einen Greenkeeper? Natürlich haben wir einen. Aber
muss. Der kann ja nicht, der hat doch nicht zwei linke Hände und alles in Daumen. Also der weiß doch, was er macht, sonst würde er nicht für den Verein arbeiten. Die Frage ist halt, bekommt er ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um das zu machen, was er kann? Und ist die Qualität des Rasens wirklich so gut, wie wir sie hier im Vorfeld beschrieben haben?
Berechtigte Fragen an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ähnlich erschrocken wie du. Wir müssen aber schon ganz ehrlich sagen, seit dem Footballspiel, schon vor der Beginn der Saison.
Untersuchen wir uns aber jetzt auch ein bisschen Ausreden. Wenn ein Konzert gewesen ist, dann war es das Konzert, jetzt war es das Footballspiel. Dass Moment. Football für den Rasen grundsätzlich schädlich ist, ist klar. Die Stadion oder das Vermieten des Stadions für dieses Event hat halt nun mal geschmeckt und war vielleicht manchen Leuten ein bisschen wichtiger als die Frage, wie der Rasen danach aussieht. Und dann müssen wir uns nicht wundern.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir dann dazu. Also investieren wir genug? Ich glaube, wir tun es nicht. Dennis, wir haben früher auch mal regelmäßiger den Rasen ausgetauscht. Also ich habe jetzt nicht davon mitbekommen, dass wir in der laufenden Saison bisher den Rasen getauscht hätten.
Nee, da hat Scrooge McDuck hat da einen Igel in der Tasche, was das angeht. Und wir haben es ja vorhin gehabt schon, das Thema RB Leipzig. Und da wurde hier dann groß posaunt, ja, von denen wollen wir niemanden haben. Ganz ehrlich, ich habe nochmal geschaut. Ich hätte schon ganz gern aus Leipzig ein paar Leute. Und zwar das 14-köpfige Rasenteam von RB Leipzig. Die sind nämlich laut DFL, haben die den besten Rasen der Liga. Die haben tatsächlich 14 Leute, die sich um den Rasen kümmern. Das ist schon mal eine Ansage.
Bei uns kümmern sich, glaube ich, weniger um die gesamte Mannschaft, oder? Und um alles drumherum. Also
nee, ich glaube, so viel Stuff haben wir tatsächlich drumherum nicht. Nee. Ist auch egal, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben jetzt, aber das ist natürlich, kann man da mehr investieren und es ist jetzt auch letztlich egal, wo der Rasen herkommt. Das sind ja alles. Ob der jetzt aus Bayern kommt oder was ein Meisterrasen ist, tralala, ist übrigens Leverkusen amtierend, egal. Letztlich geht es darum, wie ich das Zeug pflege. Und da kann jetzt auch keiner kommen, ja, das ist ja im Norden und nicht im Süden. Ich meine, irgendwie, keine Ahnung, ist in Hamburg oder so. Oder Berlin, ist der Rasen da auch so beschissen? Nein, glaube ich nicht. Höre ich zumindest nichts von, lese ich nichts von. Also muss es daran liegen, dass wir nicht genug investieren. Vielleicht gibt es bei uns eine Situation mit dem Stadion, was das begünstigt. Dann muss man aber mehr dafür tun, um das abzustellen. Und so ist es. Das ist ja nicht zweitligatauglich.
Du hast zu Hause sicherlich im Garten schöneren Rasen als 96.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sehr schön grün, ja. Definitiv. Ja. Ich bin ja auch Guardian auf Rasenpflege. Also insofern.
Das bist du. Und André hat auch einen schöneren Rasen, muss man sagen.
Also ich habe einen schöneren Rasen. Bei mir wächst gar kein Unkraut. Da gehe ich jedes Mal durch. Ich habe einen Rasenmäher-Roboter, der hält den aber auf genauester, akkuratester Höhe. Es ist alles abgeriegelt, abgezäunt, abgesteinert oder wie man das nennt. Es ist hervorragend. Also mein Rasen ist gut. Da würde ich aber natürlich auch solche Grobfüßler wie die 96-Profis gar erst drauflassen. Muss man natürlich auch direkt sagen. Aber jetzt nochmal zurück. Ich meine, da schließt sich ja ein Kreis irgendwo. Rasen ist ja kein Hexenwerk. Rasen hat ja was mit, Dennis hat es gesagt, Investitionen zu tun. Dabei ist die Rasensorte oder so, oder ob wir im Norden oder im Süden leben, relativ schnurzpiepe. Es geht ja darum, man kann ja mit Wärme und mit Licht jeden Rasen an jeder Stelle zum Wachsen und zum Verbreitern oder wie auch immer man das heißt, bringen. Nur dafür brauchst du eben, was ich gerade sagte, Wärme und Licht. Und dafür gibt es ja ganz tolle Sachen, die man auf seinen Rasen stellen kann. Wer mal in England ein Fußballstadion außerhalb eines Spiels besucht hat, ist baff erstaunt. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen nördlicher als wir, was da alles auf dem Rasen rumsteht. Das kostet aber einmal Geld in der Anschaffung. Das ist ja schon das erste Problem bei uns. Und es kostet natürlich auch unglaublich viel Geld, weil Energie im Unterhalt. Und da muss man einfach mal den Bogen zum Stadion spannen. Das Stadion hat ein gewisses Alter. Das Stadion wurde zu einer gewissen Zeit gebaut mit einer gewissen Ästhetik und einer gewissen Idee. Und zu dieser Zeit war Photovoltaik vielleicht noch nicht so der brennendste Punkt im Kopf des Architekten. Wir können auf unserem Stadion nahezu kaum zum Beispiel Photovoltaikplatten knallen, was dazu führt, dass wir zum Beispiel Strom für eben diese Geräte auch richtig teuer bezahlen müssten. Und das ist ein Standortnachteil. Wenn wir uns andere Stadien angucken, die lösen das zum Beispiel genau da drüber, zumindest wahrscheinlich einen Teil, wahrscheinlich nicht 100%. Das fehlt uns dann zum Beispiel. Und dann ist halt echt die Frage, lohnt es sich nicht, den Rasen einmal runter zu wirtschaften, neu zu verlegen? Und dann wieder zu hoffen, bis er runtergewirtschaftet ist. Also ich meine, das sind die Abwägungssachen. Dafür haben wir ja im Management auch professionelle Leute. Aber der Rasen ist eine Zumutung für eine Zweitligamannschaft mit Ambition. Das ist ohne Frage so.
Finde ich auch. Und diese Lampen, die André gerade anspricht, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, die wurden uns ja als Probepaket, zwei Stück, wurden uns zum Ausprobieren mal eben überlassen. Ich war ein bisschen baff erstaunt, Max, dass wir die augenscheinlich nicht kannten, weil André sprach gerade von England. Da musst du gar nicht nach England. Da reicht auch ein Besuch in anderen deutschen Fußballstadien, wo das Usus ist, dass diese Lampen da wirklich den Rasen besonnen und wärmen. Und deswegen war ich baff erstaunt, dass wir augenscheinlich das noch nicht kannten und das einmal ausprobieren wollten. Und es wurde ja auch gesagt, dass der Strafraum im Süden besonders damit behandelt wurde. Ja, wenn ich überlege, wie Ron-Robert Zieler dort das Gegentor verhindert und durch den Rasen, durch den 16er rutscht und da welche Furche er dahinter lässt, hat nicht viel gebracht.
Ist ja auch ein Verletzungsrisiko, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn
Matsch,
gerade in der Phase, nein, Matsch nicht, aber ein scheiß Platz, da bleibst du hängen.
Wir spielen ja im Matsch.
Zack, ist das Band durch. Sei doch nicht so kleinkariert jetzt. Du wirst das doch nicht abstreiten, dass wenn der Platz beschissen ist, dass es nicht unwahrscheinlich ist oder dass das Risiko steigt, dass man sich verletzt. Und wenn sich ein älterer Herr wie Herr Halstenberg dann das Kreuzband reißt und für den Rest der Saison ausfällt, dann wird das Geschrei groß sein.
Da ist das Risiko auf dem neu verlegten Rasen meines Erachtens größer. Aber egal, Max, du wolltest was zum Rasen und ich wollte vor allem von dir hören, was zum Rasen.
Ja, Problem ist natürlich bei dem neu verlegten Rasen, dass ein neuer Naturrasen, den wir haben, in den Anschaffungskosten ungefähr bei 150.000 Euro liegt. Ist natürlich die Frage, ob wir uns das finanziell gesehen leisten können, weil wir ja immer wieder davon sprechen, dass die Finanzen extrem eng sind und das Geld ja auch bei den Transfers nicht reichen könnte und das Stadion ja sowieso auch ja teilweise maroder an bestimmten Stellen ist. Das heißt, man muss irgendwie ein Mittel finden, eine Technologie sich anzuschaffen, vielleicht für einen ja ein bisschen höheren Preis, indem man eine vernünftige Beleuchtung in diesen Rasen reinbekommt, dass der Rasen auch vernünftig wächst und auch dort vernünftig gepflegt wird. Ich bin jetzt leider kein Greenkeeper, also ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, aber unser Greenkeeper macht das ja seit mehr als, ich glaube, 13, 14 Jahren inzwischen beim Verein. Zumindest habe ich vor 2010 mal einen Bericht gefunden, wo er auch mal darüber gesprochen hat, dass der Rasen neu verlegt werden muss. Ja, also ich bin gespannt, ob wir eine Lösung dafür finden können, denn wie Chris auch angesprochen hat, ist es ein immenses Verletzungsrisiko bei Spielern, die ja, wie Jessica Gunn kam, ja auch verletzungsanfällig sein könnten.
Also ich verstehe dich richtig, dass du sagst, Max, dass die aktive Fanszene und die Pyrostrafen schuld sind, dass der Rasen scheiße ist?
Das habe ich nicht gesagt und ich lasse mir auch nicht Wörter in den Mund legen, aber die finanzielle Lage ist eng und wir können uns ja nicht leisten, alle zwei Monate den Rasen neu verlegen zu lassen.
Also ich würde sogar behaupten, dass die finanzielle Lage der Stadion GmbH ganz rosig ist, denn die ganzen Mieten, die man da kriegt für die ganzen Konzerte, ich denke an Roland Kaiser, ich denke auch an die Hamburg Sea Devils, also ich glaube schon, dass es der Stadiongesellschaft gut geht, vielleicht hat man da einfach einen schlechten Vertrag. Weil ich als Mieter, und wir wissen das ja, es sind ja immer noch zwei verschiedene Firmen, also wir sehen es immer als eins, aber es sind ja nicht nur zwei, aber in dem Sinne sind es, in dem Fall sind es zwei verschiedene Firmen. Ich als Mieter des Stadions, also ich als 96 Profi Spielbetriebsgesellschaft, würde doch dem Vermieter sagen: Pass auf, mein Freund, du brichst mir dann ordentlichen Rasen rein oder ich spiele woanders.
Ganz klar. Minderung geltend machen oder was?
Ja, was auch immer. Ja, aber mich würde es nicht wundern, wenn die Verträge so gestaltet sind, dass natürlich das Neuverlegen des Rasens zulasten des Profifußballs geht. Weil, wie wir auch wissen, ist die einzige Gesellschaft, die da irgendwie überhaupt noch Geld verdient in dem Konstrukt, ist die Stadiongesellschaft. Und ich würde mich freuen, wenn da mal Rasen bezahlt würde. Weil 96, zumindest was die Stadion GmbH angeht, ist finanziell gut gebettet.
Tobi, wie sieht denn das überhaupt aus mit der Belastung dieses Rasens? Also natürlich haben wir da Spiele und ab und an darf die zweite mal rauf, aber das kann es ja am Ende nicht sein. Europapokal sind ja auch unter der Woche Spiele bei anderen Vereinen dieser Welt. Aber ja, wie sieht denn das im Training aus? Ich weiß zum Beispiel, dass wir öfter mal ein Abschlusstraining im Stadion
machen. Nee, machen wir auch ist, sonst nee, Training im Moment, Stadion? Also wir trainieren gerade sehr, sehr selten im Stadion, ehrlich gesagt. Und das ist wirklich selten.
Das müssen wir ja auch extra dafür mieten wahrscheinlich.
Also es ist wirklich selten. Also in der Tat, daran kann es nicht liegen.
Aber da ist ja
auch ich frage mich, so ja, und ich frage mich auch, wenn ich überlege, so, also Max hat es gerade gesagt, also gehen wir mal 13, 14 Jahre zurück. Da sah der Rasen nicht so aus, auch nicht im Winter. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Jetzt kann man viel über, es ist ja mit viel, viel Überlegung damals eine Folie gewählt worden im Dach, ja besonders toll, UV-Licht und wie auch immer, da der Rasen so richtig schön Sonne kriegt. Diese Folie wird ja nun von den Krähen total zerpickt. Das erleben wir immer, wenn wir im Regen im Stadion sind. Da ist ja mit Dach eher, ja, ich sag mal, da war mal ein Dach. Jetzt ist es dann eher so wie B-Block in Sachsenstadion, ja, und es regnet vor der Kanne.
Ole, ole.
Ja, also von daher.
Alte Zeit. Ah, also, oh, schön. Da gab es auch Max keine Rasenprobleme.
Max kennt sie so nicht. Ja, na, aber stimmt eigentlich. Eigentlich stimmt's. Und also wie gesagt, ich frage mich, wie das passieren konnte, weil für mich ist das tatsächlich ein relativ neues Problem. Der Rasen war in den letzten, ich würde sagen, 2,5, 3 Jahren in einem immer schlechteren Zustand. Deswegen haben wir auch irgendwann die Rasenmischung verändert, aber die jetzt nicht besser gemacht. Von daher gehe ich davon aus, das sind die Bedingungen im Stadion.
Aber Tobi, jetzt mal ehrlich, also wenn du sagst, vor 14 Jahren, ja, das war 2010, wenn ich jetzt mal kurz richtig gerechnet habe. 2010, was fällt mir denn so 2010 ein? Christian Wulff wurde nach Köhlers Rücktritt, glaube ich, Bundespräsident. Dieser komische Vulkan da auf Island, den keiner aussprechen konnte, ist da ausgebrochen, keine Ahnung.
Was ist denn heute mit dir los? Haiti,
das ist doch eine andere Welt gewesen. Nein, ich will dir damit nur sagen, das ist doch eine andere Welt gewesen. Also
Welt im Sinne von? Jetzt
mit Geschichten von vor 14 Jahren kommst oder 10 Jahren kommst.
Ich komme nicht mit
der Rasen in Hannover war. Also ich bitte dich.
Ja, aber Entschuldigung, das ist
Klimawandel. Der Klimawandel ist schuld. Ich spüre das.
Also okay, mehr Sonne, mehr Wärme. Was findet ein Rasen? Also klar, zu viel Sonne auch nicht. Aber was finden Rasen jetzt gar nicht so unsexy? Licht und Wärme. Hilf mir kurz.
Ja. Also immer wenn ich im Stadion bei 96 bin, wächst der sichtbar.
Oh, du Sonnenschein. Unser Sonnenschein, ja.
Komm ich heute nicht drauf klar, auf diese kleinen Dinge. Aber ist okay, muss ich ja auch nicht. Also okay, wie ihr seht uns ratlos. Keiner hat so eine richtige Erklärung. Ich finde aber schon, oder gibt es wirklich, also
andere. Aber der Rasen, jetzt, okay, jetzt haben wir über den Rasen lange gesprochen.
Nee, warte
der Rasen
mal,
ist nicht schön, der Rasen ist nicht grün, der Rasen ist nicht schön gemäht. Aber jetzt mal ehrlich, also in diesem Stadion, wenn du vor 10 Jahren was erzählt hast gerade eben, als ich vor 10 Jahren im Stadion war, ja, da sah das Stadion aber von Anfang bis Ende geleckt aus. Ja, also jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Wenn ich heutzutage ins Stadion gehe, das beginnt schon beim Einlass auf der West, diese provisorische Konstruktion da, da stehen da die komischen Ordner vor der Tür. So, das ist schon Käse. Dann gehst du da rein, es sieht wirklich alt aus. Die Sanitäranlagen sehen alt aus, riechen alt. Da kann man sagen, gut, ist vielleicht auch schwierig. Dann gehst du rein, viele Sitze ausgelabbert, da kleben überall Aufkleber drauf, sie sind dreckig. Ich erwarte auch nicht, dass sie für mich den Sitz wischen, ja? Aber also so ein bisschen mehr Pflege würde ich mir vielleicht schon wünschen.
So. Warum eigentlich nicht? Also jetzt mal ganz ohne Spaß. Also wir haben dafür keine Zeit.
Lass mir noch den Satz zu Ende,
dann kannst du da mit deinem Wischen reden. Warum, nein, warte mal. Warum darf man den Sitze nicht sauber erwarten, André? Warum bist du da so devot? Und ich sag dir eins, hier bei uns in Göttingen, das Jahnstadion wird fast nicht benutzt. Es gab hier in der letzten Saison das Stadtderby. Ja, der erste SC Göttingen 05 gegen SVG Göttingen. Und das Stadion, wie gesagt, wurde davor auch nicht. Klar, es ist Landesliga, bitte, ja. Aber was haben die gemacht? Die hatten an den Eingängen oder Aufgängen und dann Abgängen sozusagen, hatten die Feuchttücher und Papierhandtücher, damit du selber wischen konntest. Immerhin, das hatten sie in der Landesliga.
Ja, schön, das freut mich. Mir fällt übrigens auf, dass du in den letzten Folgen immer mal wir hier in Göttingen oder unser SC07 oder so sagst. Das ist
erster SC05.
Es gab schon Anrufe und Twitter-Nachrichten aus Wolfsburg, was denn da los ist. Aber erster jetzt nochmal zum Stadion. Du hast ja auch gesagt, dass es dich da voll geregnet hat, irgendwo in N27. Und dementsprechend, also ich meine, dieses Stadion als solches ist doch wirklich in die Jahre gekommen und damit meine ich nicht, dass es wirklich in die Jahre gekommen ist, sondern es wirkt einfach ungepflegt. Man hat es ein bisschen, ich will nicht sagen, verfallen lassen, aber doch, also was? Ich wünschte mir ein bisschen mehr was? Liebe für das Stadion. Das Einzige, was in den letzten 10 Jahren besser geworden ist im Stadion, und das wirklich das Einzige für mich zumindest ist, dass man diese dusselige Karte wieder abgeschafft hat. Dafür sind aber auch die Preise um 17,20 € pro Bier hochgegangen. Aber also wirklich, es war mal ein
Schmuckkissen,
jetzt liegt es nur noch schön.
Es ist ja ganz grundsätzlich völlig richtig. Und es gibt ja Gründe, warum wir keine Länderspiele etc. kriegen. Ist ja alles richtig. Und
hallo, Frauennationalmannschaft war da.
Gut, danke, André,
für den Hinweis. Ist das für dich keine Nationalmannschaft?
Danke für den Hinweis, André. Und
hat sich nicht da eine wichtige Spielerin eigentlich auf unserem
absolut,
Rasen
auf unserem Rasen, auf unserem Rasen. Ist absolut.
Keine gute Werbung, André. Keine gute Werbung.
Absolut richtig. Und aber nee, ganz im Ernst jetzt mal bitte. Auch da müsste man jetzt wieder in die Verträge gucken. Das war auch alles, hätten wir auch diese Thema hätten wir auch machen müssen, auch vor der Pachtverlängerung, ehrlich gesagt. Die Stadt verpflichtet nämlich die Stadion GmbH, da Instandhaltungen durchzuführen. Da sind auch Summen festgelegt, die investiert werden müssen in die Instandhaltung. Und ich bin bei dir, die Sitze sind völlig marode. Ich meine, die waren schon gebraucht, als wir sie eingebaut haben. Das muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Die sind marode, die sind nicht schön. Die Aufkleber stören mich noch am wenigsten. Die finde ich ja nicht ganz schön, aber dass da
die
nicht...
Die stabilisieren ja auch ein bisschen wenigstens.
Ja, das ist jetzt sehr polemisch. Aber dass da nicht sauber gemacht wird, das möchte ich wirklich. Finde ich, es ist zweite Bundesliga. Du zahlst dafür deinen Platz. Also ich meine, ich zahle da nur 30 Euro, weil es ja nur Norden, aber du zahlst da gleich, weiß ich nicht, 50 Euro oder was du zahlst im Westen, ich weiß es gar nicht. Da darfst du, glaube ich, aus meiner Sicht erwarten, dass da ein sauberer Sitz ist. Im Norden nicht. Das muss auch nicht sein. Da stehen wir ja auch. Ne? Max, da stehen wir ja auch.
Da stehe ich. Also ich brauche keinen sauberen Sitz. Theoretisch. Nein. Und die Aufkleber sehen auf meinem Sitz auch ganz gut aus, André.
Ja, und wenn keiner drauf ist, mache ich einen drauf. So, aber wie auch immer. Wir sehen schon, wir werden uns da nicht einig, aber das Thema haben wir mal aufgemacht. Wirklich da vielleicht nochmal kritisch nachgefragt und knallhart recherchiert bei der Stadion GmbH. Was machen die eigentlich so mit den ganzen Geldern? Nun gut, das dann Ergebnis irgendwann später. Also, wir fahren nach Fürth, also zumindest emotional, und einer von uns fährt wirklich hin. Und wir bringen 3 Punkte mit und freuen uns dann schon darauf, auf das Spiel gegen Hertha zu gucken. Aber das natürlich erst in der kommenden Woche. Und gewinnen wir 5-0 in Fürth, das kann ich schon mal versprechen, gibt es auch ein Quick and Dirty. So viel zu dieser Folge, so viel zu heute Abend, und kommt gut durch die Restwoche. Kommt gut nach Fürth und kommt gut wieder zurück mit 3 Punkten im Gepäck. Und denkt immer daran, 96 Allee, und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.